Ja, vielen Dank, Inge. Du hast uns eingeführt in die Jahreslosung. Ich könnte mir ja eigentlich die Predigt sparen. Du hast ja schon gesagt, was alles darin liegt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für ein Wort, für ein Satz. Du hast schon angedeutet, dieser Jahresspruch, Jahreslosung auch genannt, der wurde für 2020 wieder von einer Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen ausgesucht. AG, Arbeitsgemeinschaften. Und die gibt es in vielen Ländern. Und hier haben mitgewirkt Arbeitsgemeinschaften aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Elsass und Polen. Und haben sich geeinigt auf dieses Wort. Und dieses Wort, muss ich sagen, war zuerst für mich ein sperriges Wort. Ich hatte nicht gleich diesen Zugang zu ihm, sondern ich musste ihn erst geschenkt bekommen. Wenn wir jetzt uns diesem Wort nähern, gemeinsam ist von diesen AGs überlegt worden, was könnte die Menschen unserer Tage besonders ansprechen? Wodurch können die Menschen Zuspruch in unterschiedlichen Lebenslagen erhalten, Lebenslagen, in die wir geraten können, und die können sehr unterschiedlich sein. Da gibt es Zeiten der Freude über viel Gutes, das Gott uns schenkt. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken und danken. Danken einzuüben, auch für das Kleine im Leben. Es wird unseren Glauben beleben und wird diesen Glauben lebendig erhalten in uns. Es begegnet uns aber auch das andere. Es begegnet uns viel Not und Verzweiflung. Da könnte man jetzt viele Beispiele bringen aus den letzten Tagen, das will ich mir alles sparen. Zeitung lesen könnt ihr selber, Nachrichten anschauen auch, und das habt ihr wahrscheinlich gemacht. Ich werde sofort an diese schlimmen Vorgänge erinnert. Aber es gibt auch Krankheit und Leid. Und von solch einer Situation spricht unser Bibeltext, in der diese Jahreslosung steht. Da ist ein Sohn, er ist lebensbedrohend erkrankt, er kriegt Anfälle, das Kind wird von Krämpfen geschüttelt und manchmal, so heißt es im Text, fällt dieser Junge sogar ins Feuer und ins Wasser und wäre beinahe umgekommen. Und gegen diese finstere Krankheitsmacht konnte kein Mensch etwas ausrichten. Jesus hat seine Jünger ja kritisiert, dass sie so schnell aufgegeben haben oder dass sie nicht stärker im Glauben gewesen sind, denn sie hatten so viel mit ihrem Herrn erlebt. Aber wir wollen uns dieser Kritik überhaupt gar nicht hingeben, denn sobald wir sie kritisieren, und auch die Finger zeigen, zeigen die anderen Finger auf uns. Und wir sind es selber, die hier angesprochene Leute sind. Gegen diese finstere Krankheitsmacht konnte der Vater, die Familie, die Ärzte und alles, was es sonst noch gab, nichts ausrichten. Und verzweifelt und ohnmächtig gegenüber diesem unwahrscheinlichen Leid kommen die Eltern mit diesem Kind zu Jesus. War es eine Epilepsie? Also wenn man den Text ganz liest und genau hinhört, dann hat man eigentlich den Eindruck, es war mehr als Epilepsie. Es war wirklich ein Besessensein von Okkulten, von geheimnisvollen Mächten, die der Satan ausgibt in diese Welt und manche Menschen davon auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Gründen besetzt werden. Verzweifelt und ohnmächtig. Ich habe einige Erfahrungen in dieser Richtung in der Seelsorge gemacht und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn solche Leute einem gebracht werden, wo die Ärzte alles versucht haben und wo gebetet wurde und doch besteht das immer wieder noch. Und habe manchmal auch dieses erlebt, was wir schon angedeutet haben, dass Menschen mit finsteren Mächten zu tun hatten, mit der Macht Satans und von dieser Macht besessen waren. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, ein solches Urteil vorschnell zu fällen. Da könnte man auch Leuten mit Unrecht tun, dass man einfach alles, was man nicht versteht, in diese Kiste packt. Und dann hat man wieder ein Patentrezept. Das muss aber nicht immer richtig sein, was dann dabei rauskommt. Ich denke, wir brauchen Gottes Leitung und Führung und Gottes Vollmacht, um dann hier helfen zu können. Natürlich, der Sohn Gottes war nur einmal da. Der ist aber heute lebendig in seinen Kindern und will auch heute wirken. Durch seine Kinder, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Und deswegen kann den Menschen heute genauso geholfen werden, wo Jesus im Himmel ist, durch seine Leute auf der Erde, denen er diese Vollmacht gibt. Nicht jedem. Ich glaube, das sind auch besondere Herausforderungen, wie Gott dann die Einzelnen führt, die ihm nachfolgen. Vielleicht kennen wir auch solche hoffnungslosen Situationen, wo es möglich ist, dass man hoffnungslos wird und keinen Ausweg mehr sieht. Und doch gibt es in allen unüberwindbaren Lebenslagen ein wunderbares Angebot. Und davon spricht dieser Bibeltext. Wir dürfen mit unseren Verzweiflungen zu dem Sohn Gottes, zu Jesus kommen. Und er wartet mit ausgebreiteten Armen auf uns. Und in diese Arme dürfen wir hineinlaufen. Manchmal gebraucht er Menschen dazu, um uns das klar zu machen und die mit uns beten und die uns auch vielleicht in Vollmacht lösen von diesen finsteren Mächten, wenn das klar ist. Aber leichtfertig darf man hier nicht sein, weder in der Diagnose noch in dem, was man dann als Reaktion tut. Wir müssen geführt werden von Gott. Und deswegen ein wunderbares Angebot. Wir dürfen zu Jesus kommen und unser Herz, die Bibel ist ja unheimlich praktisch, ne? Ausschütten bei Gott. Und da ist manchmal so ein merkwürdiges Gemisch drin. Eben Inge hatte schon gesagt, da gibt es den Glauben einerseits und dann packt uns wieder der Zweifel. Und jetzt lädt uns Jesus ein und sagt, wenn du dieses Gemisch auch bei dir kennst, behalte es nicht in deinem Herzen, sondern sag mir das. Und bitte mich, da einzusteigen und dir zu beweisen, dass ich Kraft habe und Hilfe für dich. Viele Menschen haben dadurch bereits Heilung erfahren. Andere haben mit der Kraft, die ihnen Gott geschenkt hat, die Krankheit tragen können. Das gibt es auch. Nicht alle werden geheilt, für die im Glauben gebetet wird. Manchem legt Gott Kraft zu, dass er sich zufrieden geben kann, dass er zur Ruhe kommt und dass er hindurchhilft. Und manche haben mir gesagt, ich wäre vielleicht im Glauben nicht so vorangekommen, wenn Gott nicht gewartet hätte mit seiner Hilfe und hätte eine Zeit mich darin gelassen, um meinen Glauben zu festigen und zu gründen im Worte Gottes, dass wir von daher auch stabil werden in unserer Nachfolge und Jesus Christus durch uns verherrlicht wird, dass wir ihm weiter vertrauen. Viele Menschen haben Heilung erfahren. Also es gibt manchmal Versammlungen, da graut es mir vor, ich habe solche erlebt, wo den Leuten, allen Leuten Heilung versprochen wurde. und wo man alles Mögliche unternommen hat. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Ich habe da mancherlei gesehen, da hat es mich geschaudert. Und nachher wurden alle Krankenhausbetten, auf denen die Kranken lagen, so rausgefahren, wie sie reingefahren waren. Aber versprochen war ihnen Heilung. Und unglaubliche Dinge. Hier müssen wir ehrlich, sachlich sein und doch gottvertrauend handeln, aber auch unser Ja finden zu dem, wenn Gott uns nicht gesund macht oder den anderen, für den wir beten. Wir müssen uns sowieso mal über eins klar werden. Das kann ja nicht ewig so weitergehen mit uns, ne? Dass wir alle gesund sind. Wollen wir nicht alle mal ins Ziel kommen? Wollen wir alle hier bleiben, weil es überhaupt keine Krankheit für die Kinder Gottes gibt oder alle geheilt werden? Ich denke, da ist Gott souverän und Jesus auch. Und ihm wollen wir vertrauen. Diese Kraft, Leid zu ertragen, die kann nicht nur von uns selbst kommen, vielleicht überhaupt nicht, weil sie in uns nicht ist, sondern Gott kann sie uns schenken, sodass wir staunen, wie Gott uns durchbringt. Vielleicht nicht sofort, aber nach einiger Zeit. Gott hat mich getragen. Wie oft habe ich das von Kranken gehört? Ich habe viele Kranke besucht in den Kliniken und zu Hause und wo sie gerade waren und habe das erlebt. Diese Kraft kann von Gott kommen und ist nicht uns durch einen Optimismus nur angeboren oder vom positiven Denken uns geschenkt worden. Das ist viel zu wenig in diesen Extremfällen. Das muss viel tiefer ansetzen, wenn uns geholfen werden soll. Vielleicht kennen wir auch solche Grenzsituationen, wo wir fast verzweifeln möchten und in Verzweiflung hineingetrieben werden. Jesus sagt zu dem Vater des schwerkranken Sohnes, er solle einfach nur glauben. Was so viel bedeutet, vertraue mir, bei mir gibt es Hilfe. Und der leidgeprüfte Vater entgegnet, ich glaube, ich füge mal hinzu, in Klammern, doch, ich glaube doch. Da war ja schon Glaube vorhanden. Sonst hätte er gar nicht ausgeharrt bei seinem Sohn in der Nähe von Jesus. Aber vielleicht meinte er, sein Glaube sei noch nicht ausreichend. Und das kann auch sein. So zu beten wie dieser Mann ist ja schon ein ganz wesentliches Stück Glaube. Glaube, dass ich hier zu dem rede, der helfen kann und hindurchtragen will. Entweder durch Heilung oder indem er mir die Kraft gibt, dass ich nicht verzage und mir beisteht. Hilf meinem Unglauben. So zu beten, um es nochmal zu sagen, ist schon Glaube, der erhört wird. Wir dürfen mit unserem Klein und mit unserem Unglauben ehrlich zu Jesus kommen und bei ihm Annahme und Hilfe erfahren. Und jetzt zu diesem Thema, das auch bei euch veröffentlicht wurde. Ich möchte ja glauben, aber, wie es hier auch steht. Dieses Thema ist ein Wort zunächst mal für Christen. In ihrer Sehnsucht, vielleicht nach Heilung oder nach Wachstum im Glauben. Hat Gott das Sagen in meinem Leben? Die Frage sollten wir uns mal alle stellen. Hat er Priorität? Ist er der Erste, mit dem wir reden? Und der Letzte, der zu uns spricht? Oder die Frage, wie kann ich glaubwürdig als Christ leben? So dass andere sagen, das ist wirklich ein Christ. Manchmal hört man das ja, dass andere über Christen sagen, also da ist nicht viel dahinter, wenn ich mir dessen Leben angucke. Und dann höre ich das Gegenteil, das ist wirklich einer. Und das sagen nicht Christen. Der glaubt, was er sagt. Der ist wirklich auf der Seite des Herrn Jesus. Oder was gibt mir Kraft in Versuchungen, auf Gottes Spur zu bleiben? Das ist doch das, was Jesus schafft, dass wir treu bleiben können, wenn wir es wollen. Wodurch können wir Menschen einladen, Jesus Christus kennenzulernen? Diese Frage muss uns doch beschäftigen. Im Blick auf unsere Nachbarn, im Blick auf unsere Arbeitskollegen, im Blick auf die Familienangehörigen, die noch nicht Jesus gehören. Wie können wir ihnen Jesus nahebringen? Und was bedeutet mir die Gemeinschaft mit anderen Christen? Was bedeutet mir die Gemeinschaft in der Gemeinde? Jesus redet sehr hoch von der Gemeinde. Es ist ja ein Leib mit vielen Gliedern, aber der Leib ist Christus. Und deswegen müssen wir hoch von der Gemeinde denken. Auch wenn wir viele Schwächen sehen, hoffentlich zuerst bei uns selbst und nicht zuerst bei anderen. Und dann vor der eigenen Haustür kehren und das macht uns barmherzig mit den anderen. Und da dürfen wir dazulernen. Und dann, was bedeutet mir diese Gemeinschaft in der Gemeinde? Ach, was habe ich schon Beispiele gehört von Menschen, die gesagt haben, ich habe das so vermisst, nicht in dieser Gemeinschaft zu sein. Weil sie länger krank waren im Krankenhaus, weil sie lange verreist waren und weg waren. Oder es gibt so viele Lebensumstände, wo das passieren kann. Aber sie haben sich gesehnt nach dieser Gemeinschaft in der Gemeinde. Und dann, wie lese ich die Bibel? Als Wort Gottes an mich oder an andere? Man kann die Bibel für andere lesen. Dass man immer denkt, was hat die dem zu sagen, der zu sagen und so. Und dann schaut man immer auf die anderen. Zuerst geht es immer darum zu begreifen, dass die Bibel du Botschaften an mich aussendet. Du bist gemeint. Zuallererst. Und wenn du geduzt wirst vom Worte Gottes, dann kannst du es auch erlebt weitergeben. Das hat Martin Luther ja mal gesagt. Er hat gesagt, man sollte ein Bibelwort so zu Herzen nehmen und sich einprägen, dass es einen über die Nacht begleitet und man es am nächsten Morgen als eine Hinterlassenschaft von gestern wiederfindet. Und das ist schön. Ich hatte mal einen Gemeindeältesten, der hat immer gesagt, mitten im Alter, er war Steuerberater, und er hatte den Kopf voll Zahlen und voll Problemen mit den Leuten, denen er helfen wollte. Aber er hat gesagt, wichtig ist mir, dass ich ständig von einem Bibelwort umgetrieben werde. Schön, ne? Dass er sagt, ich versuche immer mit Du auf Du zu dem Worte Gottes zu gehen. Wenn wir so die Bibel lesen, haben wir wirklich einen großen Gewinn davon. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass Worte der Bibel in unsere konkreten Lebenssituationen hineinsprechen, der liest die Bibel nicht nur als ein Stück Weltliteratur, das ist ihm viel zu wenig, sondern der liest die Bibel als ein Vermächtnis für sich persönlich und für den Nächsten. Und so wollen wir die Bibel lesen. Mit der Bibel täglich auf Du und Du gehen. Und dann von Gott angeredet zu werden. Durch die Bibel spricht Gott selbst zu uns. Diesen Satz muss man sich ja mal, wie man heute so schön sagt, auf der Zunge zergehen lassen. Der Höchste, der Herrscher über alles, spricht zu dir und mir durch dieses Wort der Bibel. Überlegen wir uns das doch mal, was das heißt. Das ist doch unwahrscheinlich. Und dieses Wort nicht zu lesen, heißt darauf zu verzichten, was Gott uns zugedacht hat. Durch die Bibel spricht Gott selber zu uns. Vielleicht erinnern wir uns an solche Momente, in denen die Bibel ganz besonders unser persönliches Herz berührte, als wäre alles für uns geschrieben. Für dich geschrieben. Das haben mir schon so viele Leute gesagt. Die haben gesagt, die Bibel ist natürlich für alle da, aber Gott spricht an solch vielen Stellen zu mir, dass ich weiß, du bist gemeint. Und ich kann meinen Namen einsetzen, du bist gemeint. Und dazu will ich mal ein Beispiel bringen aus der Kirchengeschichte. Vielleicht haben einige von euch das Lebensbild von dem Kirchenvater, wie man ihn oft nennt, ich nenne ihn mal Kirchenlehrer, Augustinus gelesen. Ist sehr bekannt, im Internet wird es veröffentlicht und an anderen Stellen, er selber hat es veröffentlicht. Ich habe zu Hause ein Buch, das den Titel trägt von ihm, Confessiones, das heißt die Bekenntnisse dieses Mannes, wie er zum Glauben kam, wie er vorher gelebt hat, wie der Umbruch kam in seinem Leben und wie er lebte, nachdem er Gott erfahren hatte und die Bibel dann ganz anders las. Dieser Kirchenvater oder Lehrer Augustinus, man nennt ihn ja auch den Kirchenvater von Hippo, das liegt ja in Nordafrika. Dort hat er im 3., 4., 5. Jahrhundert gewirkt. Er hat nämlich von 354 bis 430 gelebt. Und er formulierte in einem kurzen Gebet eine Perspektive, die uns anleiten kann, wie wir die Bibel gewinnbringend lesen können. Der hat nicht studiert in Nordafrika. Als junger Student kam der nach Mailand, weit weg von zu Hause. Und seine Mutter namens Monika wusste, das ist ein bisschen leichtfertiger Geselle, der kommt leicht unter die Räder im Studium. Und so war es auch. Der fing an, ein ganz leichtfertiges Leben zu leben in ethischen Fragen, dann als er in Mailand studierte. Und er machte einen Spaziergang im Park von Mailand, sitzt auf einer Parkbank und sinnt über einen Text aus der Bibel nach. Und dann kommt eine Stimme und sagt, tolle Lege auf Deutsch, nimm und lies. Er hört diese Stimme innerlich, nimm und lies. Und er schlug seine Bibel dann zu Hause auf und sein Blick fällt auf Römer Kapitel 13, die letzten Verse. Lasst uns ein ordentliches Leben führen, dass das Licht des Tages nicht scheuen muss, nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euch, dass ihr den Begierden verfallt. Und da schlug bei ihm ein wie eine Bombe. Und er hat später gesagt, dass er anfing zu beten, wie es auch hier jetzt angezeigt wird, gib mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Diesen Satz, den man auch hier lesen kann, das ist ein Satz, den sollte man wirklich mal sehr gründlich überlegen. Gib mir ein Herz für dein Wort. Dass Bibellesen nicht Pflicht ist, sondern es ist Gottes Wort. Und dass ich ein Herz geschenkt bekomme, dass ich dieses Wort liebe, weil ich den Herrn liebe, der zu mir redet in seinem Wort. Fangt doch an. Das ist kein schwerer Satz. Den könnt ihr ganz leicht auswendig lernen und mitnehmen. Gib mir ein Herz für dein Wort. Und dann wird Bibellese nicht Zwang, sondern dann wird Bibellese Freude und Gewinn. Dann werden wir verwandelt. Und dann das Zweite, was da steht. Und gib mir eben durch das Bibellesen ein Wort für mein Herz. Kann man sich gut merken, dann kommt mehrmals das Wort Herz vor und so weiter. Aber das ist ein Schlüsselwort von ihm gewesen, das hat seinen Lebensweg als Student und nachher im kirchlichen Dienst geprägt, diesen Augustinus. Gib mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Gott schenke dir und schenke mir ein Herz für Gottes Wort. Wollen wir das nicht neu beten? Nehmt es mal mit und fangt mal an zu beten. Schenke mir ein Herz der Liebe, des Interesses an dem Worte Gottes, dass ich fast nicht abwarten kann, Gottes Wort wieder aufzuschlagen und zu lesen. Ich habe das mehr und mehr entdeckt als junger Mensch schon, als ich anfing, das, was mir wichtig geworden ist und was Gott mir deutlich machte, im Bibeltext zu markieren. Mir hat das geholfen. Nur mal als Hinweis, man kann es auch anders machen, aber das Wort Gottes ist mir zur Quelle der Kraft und der Hilfe geworden, und das will es nicht nur für mich, das will es für jeden von uns. Gott schenke dir dieses Herz für sein Wort und ein Wort für dein und mein Herz, jeden Tag neu. Und damit bin ich beim Letzten. Ich möchte ja glauben, aber das ist ein Wort für suchende Menschen in ihren Fragen und Zweifeln. Ich kann suchende Menschen mit ihren Fragen und Zweifeln ganz gut verstehen. Es gibt denkende Menschen, die einfach das nicht leicht schlucken. Die Bibel hält das aus. Die Bibel kann überzeugen. Bleiben wir dran. Gibt es überhaupt einen Gott? Wie kann ich das rauskriegen? Indem ich die Bibel lese und mich darauf einlasse, ob das was bringt für mein Leben und ob Gott zu mir redet. Wenn du sagst, ich suche Gott und du möchtest ihn wirklich finden und das Gott als Anliegen in deinen Gebeten bringst, dann wirst du sehen, dass du die Erfüllung der Verheißung erlebst, wer mich sucht, wird mich finden. Das hat Gott zugesagt, das hat er bei dem Augustinus getan und bei ungezählten anderen bis heute. Manche fragen, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Oder ist das nicht doch nur vom Menschen geschrieben und ich kann mich gar nicht drauf verlassen? Du kannst ein ganz einfaches Bibellesen benutzen, um überzeugt zu werden, wenn du offen bist dafür. Wenn du verschlossen bist, kannst du gerade vergessen. Wenn du sowieso das nicht hören willst, sondern du musst schon dich öffnen, sonst kommen wir zu keiner Erkenntnis, nicht nur in dieser Frage, auch in anderen Dingen nicht. Ich muss aufgeschlossen sein. Wenn ich ein Studium beginne und von vornherein sage, sowieso alles Blödsinn, was die Professoren erzählen, dann kann ich ja gleich zu Hause bleiben. Und so ist es mit der Bibel auch. Ich muss anfangen, die Bibel offen zu lesen, dass Gott mit mir reden kann. Und kann Gott das auch sagen, wenn es sich gibt, überzeuge mich und rede zu mir. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und es gibt eine ganz einfache Geschichte, das rauszukriegen. Die Evangelien, es gibt ja 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, hatten sehr unterschiedliche Empfänger. Und das Matthäus-Evangelium hatte als Erstempfänger Juden, die das Alte Testament kannten. Und deswegen bringt das Matthäus-Evangelium viele Zitate aus dem Alten Testament. Das hätte Lukas im Lukas-Evangelium nicht machen können. Warum? Weil das denen nichts bedeutet hat, weil sie es nicht kannten. Aber er, dieser Matthäus, der wusste, das hat Überzeugungskraft, Worte aus dem Alten Testament zu zitieren, und dann kommt immer wieder diese Formulierung im Matthäus-Evangelium, müsst ihr mal drauf achten, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Dieser Satz kommt häufig vor im Matthäus-Evangelium. Wie hat dieser Satz, wenn man drauf achtet, Menschen überzeugt? Hier spinnt keiner, sondern hier geht Gottes Wort in Erfüllung. Und das war bei Jesus der Fall in seiner Geburt. Es war der Fall in seinem Leben und Dienst und dann auch in seinem Tod und seiner Auferstehung. Geht mal dem nach im Matthäus-Evangelium. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist Gott an mir persönlich interessiert. Habe ich schon Leute gehabt, die haben gesagt, also ich kleiner Mensch, ich weiß doch, es gibt so viele Leute auf der Welt und an mir persönlich soll der interessiert sein. Gott geht mit seinem Wort bei uns immer auf du und du. Und du wirst sehr bald merken, wenn du aufrichtig suchst und finden willst, dass Gott dich finden wird durch sein Wort und dich anspricht und dich herausruft aus einem alten Leben in ein neues Leben in der Christusnachfolge. Und Gott ist an dir interessiert. So lernst du ihn kennen. Ist Jesus auch für meine Sünden gestorben? Das ist auch die Frage. Es gibt so viele Sünden auf der Welt. Und dass der gerade auch für meine gestorben ist, das kann ich da fast nicht glauben. Aber genau das ist es, worauf es ankommt. Und das merkt man schon an der Kreuzigungsgeschichte oder besser gesagt am Kreuzigungsbericht. Da ist einer, der kommt zur Vernunft durch all die Geschehnisse in den Stunden des Hängens am Kreuz und was dort passiert ist und wendet sich an Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat kein langes Gebet gesprochen. Stell dir mal vor, wie kurz der Satz ist. Und was hat Jesus gesagt? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wunderbar. So beantwortet Jesus die Frage, wenn man ihn ehrlich sucht. Er ist für deine Sünden gestorben. Wie bekomme ich die Gewissheit der Vergebung, dass meine Sünden vergeben sind? Da gibt die Bibel uns sehr viele Worte an die Hand. Ich nenne mal eins. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Da steht, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von einigen Sünden. Nein, von allen Sünden. Von allen Sünden. Und wenn eure Sünden, so steht es einmal in der Bibel, blutrot sind, dass man fast nichts anderes sehen könnte, lauter Flecken an uns. Und so soll es doch schneeweiß werden. Und das hat Jesus gezeigt an diesem Mitgekreuzigten, du wirst mit mir im Paradies sein, heute noch. So ist Jesus. Er rettet, er hat wirklich vor, dass wir zum Glauben kommen. Und dann noch ein Zitat aus 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Was für eine Zusage! Ob du nach deinem Urteil viel oder wenig Sünden hast, das lass doch Gott beurteilen. Aber wir alle sind Sünder und brauchen Vergebung. Und heute Abend ist das auch ein Angebot. Vielleicht sind Menschen unter uns, die sagen, ich hätte gern Gewissheit. Du kannst sie bekommen, heute noch. Bei Gott gibt es keinen Aufschub für die wirklich Fragenden und Suchenden, sondern er wird ihnen ganz persönlich nahe. Und so kommst du zur Gewissheit. Wenn du nicht weißt, wie du das allein machen sollst, kannst nachher direkt hier vorne hinkommen. Meine Frau hinten ansprechen, mich hier vorne, wir können miteinander beten oder andere aus der Gemeinde, von denen du weißt, dass sie dir helfen können. Und dann fragen manche Leute, was bringt mir der Glaube an Jesus Christus? Ich hätte mich ja eigentlich schämen sollen, das zu bringen, als ging es da um irgendetwas, wo ich ein großes Geschäft mache. Und da sind wir ja für Geschäfte, sind wir ja offen. Nur ist ganz merkwürdig mit uns Menschen. Wir machen gern gute Geschäfte, aber das größte Geschäft machen viele Leute nicht gern. Das größte Geschäft ist, dass uns alle Sünden durch Jesus, der am Kreuz für jeden von uns persönlich gestorben ist, vergeben werden, wenn wir sie ihm bringen. Und da wird keiner abgewiesen, sondern alle werden angenommen und das ist das größte Geschenk. Wenn du die Gewissheit nicht hast, komm, ich erkläre dir den Weg, andere können das auch, ist egal, zu wem du gehst. Aber es wäre gut, dass du nicht nach Hause gehst in der Ungewissheit, sondern Jesus persönlich kennenlernst. Und dann Ja, ich möchte glauben, aber dann werden dir die Zweifel genommen und Gewissheit kommt an die Stelle. Gott segne sein Wort an uns allen miteinander. Amen. Lasst uns miteinander singen aus dem Lied 432.